Wir sind Lukas 17 und Lukas 17 ist eine Sammlung von mehreren Lektionen, die Jesus seine Jünger gelehrt hat. Und wir werden heute ungefähr durch die Hälfte von Kapitel 17 kommen und werden den Rest dann nächsten Mittwoch durchnehmen. Wenn wir jetzt die ersten Verse lesen, nachdem ich gebetet habe, wollen wir die lesen und wollen mal versuchen rauszuhören, welche Lektionen da drin stecken für uns, für unseren Alltag. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir heute Abend hier sein können. Wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben in einer Sprache, die wir verstehen. Wir danken dir, dass wir nicht unter Verfolgung leiden, dass wir dir singen und dich anbeten dürfen, dass wir auf dein Wort hören können, dass wir eine Bibel mit uns rumtragen können. Danke für das Vorrecht, Herr. Lass es uns nutzen, solange du es uns gibst. Und jetzt möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns die Augen öffnest für die Wunder und für das Stärkende und aus deinem Wort und ja, dass wir deine Worte hören in unseren Herzen. Amen. Frage ist, was ist das für uns aktuelle Thema in den ersten vier Versen, Lukas 17, 1 bis 4. Sollte eigentlich nicht sonderlich schwer sein. Er sprach aber zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen, wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Was ist das aktuelle Thema in den ersten vier Versen? Vergebung, absolut. Gibt es noch einen Punkt, der vielleicht in diesen vier Versen ein bisschen hervorsteht? Okay, anderen keinen Anstoß geben zur Sünde. Die Warnung, nicht andere zur Sünde zu verführen. Die Warnung, anderen keinen Anstoß zur Sünde zu geben, die wird auch in Matthäus und in Markus erwähnt. Und in Matthäus und Markus wird noch deutlicher, in Lukas 17 wird es angedeutet, aber in Markus und Matthäus wird es noch deutlicher, dass Jesus diese Worte besonders in Bezug auf Kinder gesagt hat. In Markus und Matthäus, da geht es darum, da hat Jesus über Kinder gesprochen und dann sagt er, also wehe, wenn ihr einem dieser Kleinen einen Anstoß gibt. Und hier im Umfeld von Lukas 17 geht es nicht um Kinder, aber er sagt ja hier in Vers 2, es wäre besser, dass er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß gäbe. Also es geht konkret um Kinder, dass wir ihnen keinen Anstoß geben sollen, aber logischerweise kann man das auch durchaus generell sehen, dass wir einander keinen Anstoß zur Sünde geben sollen. Wir sollen uns nicht zur Sünde verführen, wir sollen den anderen nicht herausfordern, dass der sündigt, sondern wir sollen uns generell in Acht nehmen. Und ich würde sagen, dieser erste Punkt, der ist relativ logisch. Wir sollen und wir wollen ja auch niemandem einen Anstoß geben. Trotzdem erwähnt Jesus es hier. Aber ist eigentlich für jeden Christen klar, für jeden Jünger Jesu klar, wir wollen Leuten nicht zur Sünde verleiten, sondern wir wollen anderen den Weg zu Jesus zeigen. Und von daher ist wir machen es trotzdem manchmal falsch, aber eigentlich ist es ein Selbstläufer. Der zweite Punkt, der ist schon komplizierter. Ist eigentlich auch sehr verständlich, eigentlich auch ein Selbstläufer für unseren Kopf. Aber der zweite Punkt ist komplizierter. Da geht es nämlich um die Vergebung. Ist eigentlich auch logisch, dass wir vergeben sollen. Denn jedem von uns, wurde ja mehr vergeben, als wir je irgendeinem anderen vergeben können. Von daher ist es nur logisch, wenn wir sagen, ja, mir ist ein ganzes Himalaya-Gebirge vergeben worden, dann werde ich meinem Nächsten wohl einen kleinen Hügel vergeben können. Eigentlich logisch. Trotzdem ist Vergeben nicht immer ganz einfach. Ich fand die Worte von einem spanischen Patrioten, Panfilo Narvez, heißt er. Hatte ich vorher auch noch nicht von gehört. Als der im Sterben lag, war sein Beichtvater bei ihm und der Beichtvater fragte ihn, ob er all seinen Feinden vergeben hätte. Ja, der Narvez sah ihn erstaunt an und sagte, Vater, ich habe keine Feinde. Ich habe sie alle erschossen. So kann man es auch sehen. Oder der Sigmund Freud, der Psychologe, der soll gesagt haben, man muss seinen Feinden vergeben, aber nicht bevor sie gehängt werden. Vergeben ist nicht einfach. Manchmal ein bisschen einfacher als zu anderen Zeiten, aber die ganze Vergebungsgeschichte, die ist nicht so einfach und trotzdem ist sie so unglaublich wichtig. Und das macht Jesus hier deutlich, dass es sehr wichtig ist. Jesus erklärt hier, dass wir einer Person 7-mal vergeben sollen. Ein andermal, wir kennen die Geschichte von Petrus, wie er sagt, wie oft soll ich eigentlich meinem Feind vergeben oder meinem Nächsten vergeben? 7-mal? Und Jesus sagt, 7-mal, 70-mal. Und ist uns klar, er wollte nicht, dass der Petrus eine Strichliste bis 490 macht, sondern er wollte damit zum Ausdruck bringen, hör auf zu zählen. Und hier sagt er, dass wir einer Person 7-mal vergeben sollen, auch wenn diese Person 7-mal an einem Tag kommt und um Vergebung bittet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich vermute mal, wir haben alle schon erlebt, dass irgendjemand wiederholt, an einem Tag wiederholt, vielleicht 2-mal, vielleicht auch 3-mal, der sagt dann auch, tut mir leid. Aber 7-mal ist schon eine Nummer. Und auch hier bin ich sicher, hat Jesus nicht gesagt, also hier, fang mal an, eine Strichliste zu führen, sondern viele von euch wissen, die Zahl 7 in der Bibel ist die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl der Vollkommenheit. Und denken wir an die 7 Tage der Schöpfung, einschließlich dem Ruhetag. Oder in der Offenbarung die 7 Siegel und die 7 Posaunen und die 7 Gerichte und so weiter und so fort. Wenn Jesus hier sagt, 7-mal sollen wir vergeben, dann ist das nicht ein Gegensatz zur Zahl 8 oder zur Zahl 9, sondern dann ist es eine Zahl der Vollkommenheit. Vergib richtig, vergib vollkommen. Und so wie Gott nicht aufhört, uns zu vergeben, oder sind wir auch dankbar für. Ich meine, jeder von uns, der gläubig ist und der weiß, was Sünde ist und wie sich Sünde im Gewissen anfühlt und so, jeder von uns ist dankbar, dass Gott nicht aufhört, uns zu vergeben. Und so sollen auch wir nicht aufhören, unserem Nächsten zu vergeben. Das ist manchmal schwerer, manchmal leichter. Wenn einer mir im Zorn an den Kopf wirft, sagt, du Blödmann, das lässt sich relativ leicht vergeben. Oder wenn man mal übervorteilt wird, das lässt sich auch relativ leicht vergeben. Wir hatten vor Jahren die Ursula Linke hier. Die hat einen Vortrag gehalten zum Thema, ich vergab dem Mörder meiner Tochter. Hat uns die Geschichte von ihrer Tochter erzählt. Das ist eine andere Nummer. Oder der Willy Bunz, den hatten wir auch hier vor ein paar Jahren. Und der hat erzählt, wie er nach Österreich fuhr zu der Familie des Mannes, den er überfahren hatte, totgefahren hatte. das ist eine andere Nummer zu vergeben. Trotzdem sagt Jesus, vergib. Und wir haben ja das Beispiel. Jesus hat am Kreuz gebetet für seine Mörder. Stephanus hat für seine Mörder gebetet. Und Jesus hat uns auch gesagt, dass wir das tun sollen, dass wir unseren Feinden vergeben sollen und dass wir unsere Feinde lieben sollen, für sie beten sollen. Dass Vergebung immer möglich ist, auch wenn es Arbeit bedeutet, und dass Vergebung vielleicht sogar hier und da ein Prozess sein kann, davon erzählt Corrie ten Boom. Die ist uns bekannt aus vielen Beispielen, aus Predigten und Büchern und Bibelstunden. Die holländische Frau, deren Eltern oder deren Vater, deren Familie Juden zur Zeit des Dritten Reiches versteckt hielten. Und dann wurden sie irgendwann erwischt, kamen ins Konzentrationslager, haben viel durchgemacht. Und die erzählt, dass sie ein Unrecht, das ihr angetan worden war, nicht vergessen konnte. Sie hatte der Person vergeben. Die war ja gläubig, war eine Evangelistin, war eine Frau, die war voll des Geistes. Die wusste, ich muss vergeben, und die hat vergeben. Aber sie sagt, sie wärmte den Vorfall gedanklich immer wieder auf und konnte deshalb nicht schlafen. Schließlich rief sie Gott um Hilfe an, das Problem zu lösen. Und dann schreibt sie, seine Hilfe kam in Form eines freundlichen lutherischen Pastors, dem ich nach 2 schlaflosen Wochen mein Versagen beichtete. Oben im Kirchturm, sagte der Pastor und nickte aus dem Fenster, ist eine Glocke, die durch Ziehen an einem Seil geläutet wird. Aber weißt du was? Nachdem der Küster das Seil losgelassen hat, schwingt die Glocke weiter. Erst Ding und dann Dong. Und das wird immer langsamer und langsamer, bis es ein letztes Dong gibt und es aufhört. Ich glaube, das Gleiche gilt für Vergebung. Und wenn wir vergeben, nehmen wir unsere Hand vom Seil. Aber wenn wir lange Zeit an unserem Groll gezerrt haben, oder wie Corrie ten Boom es ausdrückte, immer wieder gedanklich aufgewärmt haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die alten, zornigen Gedanken noch eine Weile kommen. Sie sind aber nur das Ding-Dong der alten Glocke, die langsamer wird. Das sagt ihr der lutherische Pastor. Es stellte sich heraus, schreibt Corrie ten Boom, dass es so war. Es gab hier und da einen mitternächtlichen Nachhall, ein paar Geräusche, wenn das Thema in meinen Gesprächen auftauchte, aber die Gewalt in dieser Angelegenheit war verschwunden. Sie kam immer seltener und hörte schließlich ganz auf. Wir können Gott vertrauen über unsere Emotionen und über unsere Gedanken. Ich fand das einfach ein ganz tolles Beispiel. Es ist so klar, dass Jesus lehrt, wir sollen vergeben. Und es ist so klar, dass das manchmal leichter ist und manchmal richtig schwer ist. Und ich weiß nicht, ob alle, aber etliche von uns haben sicherlich Situationen in ihrem Leben, wo sie sagen, also da das war schon eine größere Nummer. Und doch will der Herr, dass wir vergeben. Und wir sagen uns, ja, ich vergebe, aber ich kann trotzdem nicht schlafen. Oder ich habe trotzdem noch diesen Ding-Dong in meinem Kopf, in meinem Herzen. Und ein Beispiel, finde ich, das hilft uns zu sehen. Manchmal ist Vergebung ein Prozess. Und da ist noch so ein Nachhallen. Aber wir haben das Seil losgelassen. Und irgendwann wird es verstummen, denn Gott ist über unsere Emotionen und unsere Gedanken. Soweit zum Thema Vergebung. Das waren jetzt 4 Verse. Wenige Gedanken, aber wir wollen durchs halbe Kapitel kommen. Was ist das aktuelle Thema für die nächsten beiden Verse? Lukas 17, 5 und 6. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Offensichtlich, ne? Was ist das aktuelle Thema? Glauben. Es geht um Glauben. Gott, Jesus belehrt uns hier über den Glauben. Und auch da haben wir eine ähnliche Stelle in den anderen Evangelien. Da geht es nicht um Baum, sondern da geht es um Berg. Und da sagt Jesus noch, dass das Senfkorn das kleinste Korn, kleinste Saatgut ist. Das war wohl damals auch das damals kleinste bekannte Saatgut, auf das er sich beziehen konnte. Und ja, Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Kennt einer von euch das Buch Tagebuch eines frommen Chaoten? Ja, schön, wenigstens zwei. Also die anderen, wenn ihr so ein bisschen Satire oder ein bisschen auf den Arm genommen werden vertragen könnt, kann ich wärmstens empfehlen. Das ist vom Adrian Plass, und der hat das Verlangen nach einem großen, starken Glauben. Aber er konnte sich nie vorstellen, dass er jemals durch seinen Glauben einen Berg oder einen Baum versetzen kann. Und um dann zu dem großen Glauben zu kommen, wollte er erstmal praktizieren und abends oder üben. Und abends, als alle schliefen, da geht er in sein Büro und nimmt zwei Streichhölzer und legt die auf den Tisch und will glauben, dass diese sich jetzt von links nach rechts bewegen. Und er tut alles und er gebietet und er nimmt allen Glauben zusammen, den er hat, und natürlich nichts tut sich. Und irgendwann geht die Tür auf und er wird von seinem Sohn überrascht, der sich wundert, warum sein verzweifelter Vater die Streichhölzer anschreit, sie sollen doch endlich mal sich von links nach rechts bewegen. Wir alle wollen einen großen Glauben haben, der Bäume entwurzelt und der Berge ins Meer versetzt. Aber was kann Jesus denn wirklich gemeint haben, als er von Bäume versetzen oder Bäume entwurzeln und Berge ins Meer versetzen gesprochen hat? Was will Jesus uns denn damit sagen? Oder was kann es zumindest sein, dass Jesus uns sagen will? Da, okay, super. Das Glaube Dinge, die uns unmöglich scheinen, möglich macht. Ja, das ist eine sehr gute Antwort. Jesus wollte sicherlich keine Informationen geben über Landschaftsgärtnerei, wie man Baum verpflanzt. Und auch nicht im anderen Evangelium, wo es darum geht, Berge zu versetzen. Die Erklärung, die mir am besten gefällt zu dieser Aussage, ist die von dem China-Missionar Hudson Taylor. Der hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Boah, das macht doch Mut, oder? Wenn ich mir sage, gut, wenn ich durch Senfkorn glauben, einen Baum entwurzeln kann. Ich könnte euch eine Geschichte erzählen, wie wir eine Berberitze, das ist so ein Stachelbusch oder Baum oder was auch immer, wie wir den entwurzelt haben. Ihr würdet nicht glauben. Ich möchte so einen Glauben haben, der eine Berberitze raushebt und irgendwo anders nicht einpflanzt, sondern irgendwo anders entsorgt. Aber den Glauben, den habe ich nicht. Aber wenn ich einen kleinen Glauben habe an einen großen Gott, dann ist eigentlich das, was dann reicht das. Und wir haben einen großen Gott. Und die Bibel sagt, dass der Glaube aus dem Wort Gottes kommt. Je mehr ich mit dem Wort Gottes vertraut bin, umso mehr bin ich logischerweise mit Gott vertraut. Wer er ist, was er kann, was er getan hat, was er tun will, was er verheißen hat, was er erfüllt hat. All diese Dinge. Wir wollen also nicht entmutigt auf unseren kleinen Glauben schauen und möglicherweise irgendwann aufgeben, sondern wir wollen mit unserem kleinen Glauben zu Gott kommen. fällt mir gerade ein. Wie oft lesen wir in der Bibel, wo Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, warum zweifeltet ihr? Oder ihr Kleingläubigen, wo ist euer Glaube? Aber er hat trotzdem den Sturm gestillt. Und er hat trotzdem den Petrus genommen und hat ihn hochgezogen. Kleingläubig, aber ein großer Gott. Wir wollen aus den zwei Versen, was war das jetzt, 5 und 6, da wollen wir mitnehmen, dass wir nicht auf unseren kleinen Glauben schauen, sondern auf unseren großen Gott. Was ist das aktuelle Thema für uns aus den nächsten Versen, die Verse 7 bis 10? Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe? Und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Was könnte das aktuelle Thema für uns in den Versen sein? Zu dienen. Genau, das ist der Punkt. Da geht es um einen Diener und um seinen Herrn. In fast allen Bibelübersetzungen steht über diesen Versen irgendwas vom Dienst, von Dienen oder von Pflichterfüllung. Darum geht es hier. Zu dem Thema möchte ich heute Abend gar nicht so viel sagen, denn darum geht es am Sonntag in 8 Tagen im Kolosserbrief. Da werden wir uns da nochmal mit dem Thema beschäftigen. Also herzliche Einladung, Sonntag in 8 Tagen nach der Frauenfreizeit wird das sein. Mir ging es beim Lesen so, dass ich ehrlich gesagt fast Mitleid hatte mit diesem Knecht. Der kommt von der Herde oder vom Feld oder von seiner Arbeit, hat wer weiß wie viele Stunden gearbeitet und kriegt aber dann nicht gesagt, ja, geh erst mal, mach dich frisch und komm mal zu Kräften und iss erst mal was. Sondern er kriegt gesagt, hier, ich möchte jetzt essen und tisch mal auf und mach mal alles fertig und dann setzt du dich hin und iss. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht ein recht unglückliches Beispiel, das Jesus hier bringt mit Knecht und wie das hier so war. Jesus und auch die Apostel, wenn man an die Briefe denkt, wo Paulus Bezug nimmt, auch Petrus Bezug nimmt auf verschiedene Themen, dann haben sie nicht alles, weder Jesus noch die Apostel, die haben nicht alles, was damals verbesserungswürdig war, kritisiert und versucht umzustoßen und zu ändern. Gottes Wort im Alten Testament und auch im Neuen Testament setzt sich zum Beispiel für eine faire Behandlung von Dienern ein. Von Angestellten, würde man heute sagen, von Arbeitnehmern ein. Aber Jesus und die Apostel, die haben nicht zuerst gegen die Missstände gekämpft. Der Apostel Paulus zum Beispiel hat schon den Herren von Sklaven gesagt, sie sollen ihre Sklaven ordentlich und fair behandeln, das schon. Aber er hat keinen Protestzug gegen Sklaverei gestartet oder keine Petition dagegen gestartet. Jesus und die Apostel haben nicht gegen Missstände gekämpft, sondern sie haben für Gott gekämpft. Und das war ein großer Unterschied. Und viele dadurch, dass sie für Gott gekämpft haben und für das Evangelium aufstanden und sich der Glaube verbreitet hat, dadurch sind viele Missstände automatisch verändert worden. Gibt es ein anderes Buch, was ich sehr empfehlen kann, wie das Christentum die Welt veränderte. Ist ein dicker Schmöker, aber richtig interessant zu lesen, wie viel wir in der heutigen Zeit der Tatsache verdanken, dass das Evangelium sich ausgebreitet hat. Dadurch, dass Jesus und die Apostel und die folgenden Generationen für Gott gekämpft haben, sich für ihn eingesetzt haben. Jesus benutzt hier eine Alltagssituation, die seine Hörer nachvollziehen können. Das war gängig damals. Herren hatten Knechte, Herren hatten Sklaven, hatten Mägde. Und das, was Jesus als Beispiel nimmt, das konnten einfach die Leute damals nachvollziehen. Ein Beispiel für unsere eigene Einstellung zum Dienst für Gott. Nämlich, wenn wir uns ganz Jesus hingeben, wenn wir ganz ihm dienen, von Herzen dienen, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse, wie dieser Diener, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, dann haben wir, wie der Text sagt, dann haben wir nichts, wessen wir uns rühmen könnten. Wir könnten sagen, hier guck mal, was ich geleistet habe. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Was ist unsere Pflicht als Christen? Was meint ihr, was ist unsere Pflicht als Christen? Lass uns mal Micha 6, Vers 8 lesen. Da heißt es, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Ich finde den Vers so toll, weil man könnte so einen Haufen Zeugs aufzählen, so einen Haufen Bibelverse aufzählen, so einen Haufen Dinge aufzählen, die irgendwie zu unserem geistlichen Leben dazugehören. Ja. Und wir könnten fast wie die Pharisäer werden und könnten sagen, ja, und das bedeutet dieses und jenes und dieser Punkt, der bedeutet A, B, C, D, E und so weiter. Und hier fasst der Micha zusammen, was bedeutet, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Was fordert der Herr von dir anders, als Recht zu tun, Liebe zu üben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Ja, so viel jetzt vom Vergeben an die ersten vier Verse, vom Glauben und vom Dienen. Die nächsten Verse, damit schließen wir auch ab heute Abend, wovon handeln die nächsten Verse? Was könnte das aktuelle Thema für uns heute Abend sein in den Versen 11 bis 19? Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo aber sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Was könnte das aktuelle Thema sein oder vielleicht auch mehr aktuelle Themen sein für uns heute? Dankbarkeit. Okay. Ja, absolut. Dankbarkeit im Gegensatz zu fehlender Dankbarkeit Gott gegenüber. Ist sonst noch ein Thema, was vielleicht ein bisschen hervorsteht. Okay, Gott zu loben, Zeugnis zu geben. Was mir noch auffiel, ist der ganze Bereich Heilung. Interessant ist, dass wir von so vielen Heilungen im Neuen Testament lesen, oder auch im Alten Testament, aber mehr noch im Neuen Testament, und die gleichen sich nicht alle. Ein paar Punkte, die ich hier drin sehe in dem Text. Das eine ist, Jesus war kein Heilungsautomat. Natürlich hätte er alle 10 sofort heilen können. seid geheilt und fertig. Und so wären alle geheilt gewesen. Hat er ja oft genug getan. Hat Blinden die Augen aufgetan, hat gespürt, steh auf, nimm dein Bett und wandle. Und die Leute waren gesund. Hätte er machen können, ganz klar. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Er forderte ihren Glauben heraus. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Geht hin, so wie ihr seid. Zieht los und zeigt euch den Priestern. Habe ich mich gefragt, was hatten die 10 eigentlich für einen Glauben? War das jetzt ein Senfkorn-Glauben? Oder so ganz klein? Oder Kokosnuss-Glauben? Oder Kürbis-Glauben? Wie groß war deren Glauben eigentlich? Worin zeichnete sich ihr Glaube aus? Was meint ihr? Richtig. Genau. Genau. Sie gingen los und wenn sie sich angeguckt haben gegenseitig oder sich selbst, da war immer noch der Aussatz da. Und sie durften ja auch gar nicht da zum Tempel hingehen mit Aussatz. Von daher, sie zogen los im Glauben, weil Jesus das gesagt hatte, auf sein Wort hin, auch wenn sie noch nichts sahen. Die Heilung, die kam von Jesus. Aber von ihnen wurde ein Glaubensschritt erwartet. Jesus war kein Heilungsroboter. Er war auch kein Fließbandarbeiter der Heilung. Jesus heilte nicht immer auf dieselbe Weise. Immer so, wie einer, der am Fließband steht, immer die gleiche Bewegung macht, immer auf dieselbe Weise. Das war nicht bei Jesus so. Wir können Gott weder vorschreiben, ob er heilt, noch wann er heilt, noch wie er heilt. Und wir sehen so viele Variationen, wie Jesus geheilt hat. Heilung ist uns allen, die wir an Jesus glauben, Heilung ist uns allen verheißen. Die Bibel sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Bibel sagt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Heilung ist verheißen. Ob das allerdings auf der Erde stattfinden wird, wie es bei manch einem ist, oder ob es im Himmel stattfinden wird, wenn wir am Ziel angekommen sind, das müssen wir Jesus überlassen. Heilung kann auch spontan geschehen. Oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Und die standen auf und nahmen ihr Bett und gingen. Oder aber in einem Prozess, wie hier bei den 10 Aussätzigen. Die gingen los im Glauben, die waren nicht gesund. Und als sie bei den Priestern waren, waren sie gesund. Oder wir erinnern uns an den Blinden, der geheilt wurde, wo Jesus zu ihm, ich weiß nicht, ob er ihm was auf die Augen geschmiert hat oder ob er ihm die Hände aufgelegt hat, jedenfalls sagte der Blinde, ich sehe Menschen wie, ich sehe Bäume wie Menschen umherlaufen oder Menschen wie Bäume umherlaufen oder irgend sowas. Und dann hat Jesus nochmal nachgelegt. Da war also auch ein Prozess zu sehen, zu beobachten. Jesus kann mit oder ohne Hilfsmittel heilen. Wie oft hat Jesus einfach nur ein Wort gesagt, wie auch hier zu den 10 Aussätzigen. Aber manchmal hat er einen Brei gemacht und hat es einem auf die Augen gestrichen. Oder einmal sagte er, und dann sagte er zu dem geh zum Teich Siloa und wasch es ab. Also wir können Gott nicht vorschreiben, wie und wann er heilt. Gott ist ein Gott der Vielfalt und kein Heilungsroboter. Und noch was, Jesus war kein Revolution. Auch nicht was Heilung anging. Generell war er kein Revolution. Versucht mal in dem Text zu gucken, woran sehen wir, dass Jesus kein Revolution war. Genau den Vers meine ich. Der Vers 14. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Das war im Gesetz so vorgeschrieben. Wer Aussatz hatte und geheilt war, oder von einer anderen ansteckenden Krankheit geheilt war, der musste zum Priester und musste sich anschauen lassen, musste sich testen lassen und dann galt er als geheilt. Das sagte das Gesetz. Jesus ist der Geber des Gesetzes. Jesus ist der, der das Gesetz gemacht hat, der das Gesetz geoffenbart hat. Jesus steht über dem Gesetz. Aber, wir lesen auch in Galater 4, Vers 4, als er auf die Erde kam, kam er unter das Gesetz. Er demütigte sich, kam unter das Gesetz. Er wollte weder das Gesetz für ungültig erklären, noch wollte er die Priester übergehen, obwohl er wusste, wenn ich den 10 sage, sie sollen gehen mit dem Gedanken, sie werden heil, dann sind die Priester eigentlich überflüssig. Aber er rebellierte nicht gegen das Gesetz, sondern er sagte, zeigt euch den Priestern. Aber das ist eigentlich nur das Nebenthema. Ihr habt schon ganz richtig gesagt, ich glaube, der Michael, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eigentlich das Hauptthema in den Versen hier, im Gegensatz zur Undankbarkeit. Der Bericht hier in der Bibel, der fängt für alle 10 gleich an. Alle 10 Aussätzigen sehen Jesus. Alle 10 bleiben ferne von ihm stehen. Alle 10 rufen laut zu ihm. Alle 10 nennen ihn Meister. Alle 10 erbitten laut seine Hilfe und sein Erbarmen. Alle erhalten den Auftrag von Jesus zu gehen, sich den Priestern zu zeigen. Und alle erfahren die gleiche Hilfe. Und dann hört es auf. So viel ist gleich und damit hört es auf. 9 vergessen den Heiler und nur einer kommt zurück. 9 vergessen den, dem sie alles zu verdanken haben. Hätten sie Jesus nicht getroffen, dann wären die an ihrem Aussatz gestorben. Aber sie haben ihn vergessen. Einer kehrt zurück. Und dieser eine, der preist Gott mit lauter Stimme. Und als ich mir das hier als Notiz aufschrieb, habe ich gleich an unseren Zeugnisabend gedacht. Das ist das, was wir mittwochsabends am ersten Mittwoch im Monat hier machen. Wir kommen zusammen, um Gott mit lauter Stimme oder mit eingeschaltetem Mikrofon, wie auch immer, wir kommen zusammen, um Gott die Ehre zu geben für das, was wir von ihm empfangen haben, was er in unserem Leben getan hat, was er uns gezeigt hat, die großen Dinge, die kleinen Dinge, das ist das, was der eine hier machte. Der liegt auf dem Angesicht vor Jesu Füßen. Der liegt im Dreck, der liegt im Staub. Der war so froh, er warf sich vor Jesu Füße auf sein Angesicht und er bedankt sich. Und dann der Schlusssatz hier, der ist markant in Vers 19. Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Der Samariter, der hatte bereits Heilung erfahren, war gesund geworden. Und er hatte beides erfahren. Er hatte Heilung erfahren, seines Körpers, und er hatte Heil seiner Seele erfahren, denn Jesus sagt zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Und die anderen hatten die vergessen, wem sie ihre Heilung zu verdanken hatten? Oder wollten sie unbedingt zuerst zu ihrer Familie und wollten die alle mal in die Arme nehmen? Irgendwo verständlich und trotzdem unverständlich, dass es nur einer war, der auf den Gedanken kam, zuerst muss ich zu dem zurück, der mir ein neues Leben geschenkt hat, der mich geheilt hat. Oder ihnen war nur die Heilung wichtig und nicht der Heiler. Ich lasse eine Geschichte, die möchte ich noch vorlesen, die illustriert, was wir hier lesen. Und zwar von einem bekannten amerikanischen Pastor und Autor, einige kennen ihn vielleicht, einige Bücher sind in Deutsch, Charles oder Chuck Swindoll. Und er schreibt von einem Besuch in einem Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob es der besuchte Patient war, über den er schreibt, oder ein anderer junger Vater. Jedenfalls, dieser Mann lag seit längerem auf einer Quarantänestation. Und er hatte Frau und Kind, kleiner Sohn, und die durften nicht rein zu ihm. Die durften ihn nicht besuchen, vor allen Dingen der kleine Junge nicht. Und während, das heißt, während der langen Quarantänezeit im Krankenhaus hatte der Vater für seinen Jungen einen hölzernen Lastwagen gebaut. Da der Junge aber nicht zu ihm kommen durfte, hatte der Vater einem Pfleger das Geschenk gegeben, um es seinem Jungen zu geben, der draußen bei der Mutter vor dem Krankenhaus stand. Und der Vater schaute aus dem Fenster, so erzählt Chuck Swindoll, im 5. Stock. Und er sah, wie sein Sohn das Geschenk auspackte. Und der Junge öffnete das Päckchen und kriegte ganz große Augen, als er den Lastwagen sah. Und er drückte ihn voller Freude an sich. Und währenddessen steht der Vater oben hinter der Fensterscheibe und wedelt mit seinen Händen, um die Aufmerksamkeit von seinem Sohn zu kriegen. Der kleine Junge stellt den Lastwagen ab und streckt seine Hände aus und umarmt den Pfleger und dankt ihm ganz herzlich für den Lastwagen. Und die ganze Zeit hämmert der Vater an die Fensterscheibe und klopft und will die Aufmerksamkeit des Sohnes kriegen. Und Chuck Swindoll, der die Begebenheit erzählt, sagt, er konnte fast die Lippen des Vaters lesen. Ich bin es, mein Sohn, ich habe den Lastwagen für dich gebaut. Das hast du von mir bekommen, schau mal hier nach oben. Und irgendwann helfen die Mutter und der Pfleger dem kleinen Jungen nach oben zu schauen. Und da sieht er dann den Vater, der die Aufmerksamkeit von ihm haben möchte. Und jetzt ruft der Junge, Papa, ich vermisse dich. Komm nach Hause, danke für den Lastwagen. Ja, und ich dachte, ja, so sollte das eigentlich auch bei uns sein. Dass wir die Dinge, die wir oftmals so selbstverständlich sehen im Leben, dass wir Gottes Hand dahinter sehen, dass wir Gott nicht vergessen in den vielen, vielen Segnungen des Lebens. Hier, gut, bei dem Samariter hier, da war es Heilung, da war es was ganz Besonderes. Und auch hinter den Besonderheiten unseres Lebens sollen und dürfen wir Gott sehen. Aber auch, wir dürfen in allem Gott dankbar sein. Die Tatsache, dass wir im Frieden hier leben, dass wir Elektrizität haben, keine Bombendrohungen haben, keine Verfolgung haben, dass wir genug zu essen haben. Gut, kostet alles ein bisschen mehr. Aber wir haben immer noch genug zu essen und werden immer noch satt. Das sind alles Sachen, für die wir dem Herrn dankbar sein dürfen. Und lieber wollen wir der eine sein, der zurückkam, der ihn nicht vergessen hat, der Gott nicht vergessen hat, der Jesus nicht vergessen hat. Wollen dem Gleichen statt den vielen, den Neuen, die alles für selbstverständlich nahmen. Vergebung, Glauben, Dienen und Dankbarkeit. Lass uns heute Abend noch ein paar Minuten nehmen, wo wir dem Herrn, ja, in irgendeinem dieser vier Bereiche mit dem Herrn darüber reden. Wir können ihm danken für seine Vergebung, die wir empfangen haben, und ihn bitten, uns zu helfen, die kleinen und die großen Dinge, die wir einstecken müssen, zu vergeben. Wir können ihn anbeten, dass er ein großer Gott ist. Und auch wenn unser Glaube schwankt zwischen klein, ganz klein, ein klein bisschen größer, er bleibt der große Gott. Wir können ihm für viele Dinge, für viele Selbstverständlichkeiten in unserem Leben danken. Lass uns noch eine Zeit nehmen, wo wir dem Herrn danken. Treuer Herr, wir kommen heute Abend zu dir und wir möchten dir danken für die Möglichkeit, das zu tun. Herr, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr gibst du uns diese Möglichkeit, zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben, dich besser kennenzulernen. Herr, wir danken dir dafür.